Wer sagt, Social Media wäre nicht notwendig, der ist für mich verloren. Ich erkläre mal das ganze Konstrukt vielleicht. Dass wir neben der Provinzial eine Submarke aufbauen wollen, digital. Das war 2016. Das ist 10 Jahre her. Muss dir mal überlegen. Nichtsdestotrotz ist das ja die Historie der Versicherungsagentur gewesen. Revierengel einfach eine neue Marke, modernere Sachen machen. So, aus diesem Revierengel-Konstrukt ist dann ja nicht nur das Thema Versicherungsagentur geworden, sondern auch alles, was wir im Bereich B2B machen. Wir haben 1.000 € Ads ausgegeben und 30.000 Umsatz damit gemacht. Businesstechnisch war eigentlich jedes Jahr, und das ist auch nicht überheblich oder so gemeint, aber immer eine Steigerung. So, da bin ich auch demütig und hoffe auch, dass das immer so weitergeht. Die Zahlen vorstellt, damit auch die Zuhörer sich das auch mal so einordnen können. Also wir haben letztes Jahr alleine 14 Millionen bewertete Beitragssumme über Online-Geschäft geschrieben im LV-Bereich.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn. Aber kommen wir jetzt mal zu meinem heutigen Gast. Mit ihm habe ich schon einmal gesprochen. Genau genommen war er sogar der Erste, mit dem ich jemals im Rahmen vom Königsmacher Podcast gesprochen habe, auch wenn unser Gespräch offiziell in die Folge 2 war. Und das war, unser Gespräch war jetzt am 4. Oktober 2021, also vor circa 4,5 Jahren. Damals war er nur, in Anführungsstrichen, einfacher UMGV Award-Preisträger und schon ziemlich erfolgreich, auch in Social Media, mit seiner Agentur. Heute ist er nicht nur doppelter Preisträger, sondern auch noch zweifacher Vater, erfolgreicher Podcaster, Akademiegründer, Eventveranstalter und weiterhin ein Revierengel. Die Rede ist natürlich von Nico Stemmermann aus Bochum. Hi Nico, schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank, Marco. Als du mich angefragt hast, habe ich mich sehr gefreut, weil wir dann, also man sieht ja auch einfach mal, wie schnell die Zeit rennt. Und wir haben ja gerade schon einmal kurz drüber gesprochen, wie lange das dann wirklich her ist. Du hast es gerade gesagt. Also es ist alles schnell gegangen, aber nichtsdestotrotz ist unfassbar viel passiert und deswegen freue ich mich echt auch darüber zu sprechen. Und ja, ich bin gespannt, in welche Richtung das geht heute. Freue mich total.
Ich auch. Das Krasse ist auch, wie gesagt, du warst der allererste, mit dem ich gesprochen habe. Und das war ja damals, also ich habe den Podcast ja gemacht, damals, ich habe eigentlich mal Lust, mit den Leuten wie mit dir zu sprechen, wie läuft es eigentlich so weiter. Und hatte mir da ja auch so einen Interviewleitfaden, hatte ich dir ja auch geschickt, ne? Hab dir ja so erstellt gehabt und das waren halt die ersten Gespräche noch. Da habe ich mich halt extrem hart auch an diesen Interviewleitfaden gehalten, ne? Weil du ja auch selbst, du bist, auch als Host bist du ja noch irgendwie aufgeregt. Das ist ja auch irgendwie, du denkst, okay, ich muss die Leute da durchführen. Und dachte mir dann auch noch so, ey, also ich hatte ja mir selbst gedacht, ey, länger als 40 Minuten darf ein Gespräch so nicht sein, weil niemand hört sich längere Gespräche an. Hat sich dann ein bisschen verändert. Also einfach jetzt auch schon mal ein 2-Stunden-Gespräch. Deswegen war das heute auf jeden Fall mal entspannter als letztes Mal, kann ich sagen, weil jetzt lasse ich mich von meinem Gesprächspartner auf, wir schauen mal, wohin es treibt, was du gerade sagst. Aber was ich mich gefragt habe bei meiner Vorbereitung für unsere Gespräche, du bist jetzt ja auch, bist ja auch erfahrener Podcaster jetzt, ne? Mit Kicken und Kohle, oder? Habt ihr auch, also ihr habt am Anfang habt ihr auch euch einen Rahmen gemacht, oder? Hat sich das auch jetzt schon bei euch verändert?
Also, wenn du ja über den Namen nachdenkst, Kicken und Kohle, also für die Leute, die den Podcast hier nicht kennen, also mein Kollege Marco Terrazino ist Ex-Fußballprofi, also der Host neben mir. Und ich bin, ja, klar, deswegen bin ich heute hier im Bereich Finanzen, Versicherung und Co. unterwegs und wir wollten halt beide Themen kombinieren, weil Marco auch immer zu mir gesagt hat, okay, die finanzielle Bildung auch im Bereich der Fußballer ist nicht so ausgeprägt. Und deswegen zu deiner Frage zurück, haben wir gesagt, okay, wir wollen natürlich über beide Themen sprechen, Fußball und Geld, also Finanzen. Aber mit dem ganz klaren Auftrag auch in die Richtung finanzielle Bildung zu gehen. Und wir haben am Anfang halt gesagt, okay, wir müssen beide Parts immer mit drin haben. erst so gefühlt die erste halbe Stunde Fußball und dann die andere halbe Stunde Kohle. Und man muss ehrlich sein, so wie du es auch gerade schilderst, na klar, am Anfang so hat man immer gedacht, okay, wir brauchen die strikte Struktur. Man war natürlich auch ein bisschen angespannter, ne, weil da jetzt ja auch, ja, gerade als Fußballfan, ich bin ja großer Fußballfan auch, wirklich in meinen Augen sehr beeindruckende Menschen dann auch da waren. Ne? Also wir hatten Nationalspieler, Kulttrainer Peter Neururer und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr namhafte Gäste. Und natürlich war ich da am Anfang auch nervös so und habe gedacht, okay, Struktur, Struktur, Struktur. Aber irgendwann, wie du es jetzt gerade sagst, kommt man ja in den Flow. Und der Podcast soll halt eigentlich, hört sich jetzt blöd an, eigentlich unstrukturiert sein, in der Form, dass wir halt einfach, es soll ja wie ein Gespräch sein und auch dieses Lockere hergeben. Und das, also mittlerweile ist es wirklich so, wir haben immer einen roten Faden an Fragen. Also ich baue mir 15 bis 20 Fragen zusammen. Aber wenn ich ehrlich bin, die geilsten Folgen, da gucke ich nicht einmal auf den Zettel. So, da wird einfach Knallgas gegeben. Und ich meine, du guckst ja auch in der Auswahl der Gäste schon da drauf, ne? Dass du jetzt mittlerweile, auch da lernst du ja dazu, wen lädst du dir ein? Gar nicht böse gemeint oder so. Also wir reden gerne mit sehr vielen Menschen, aber natürlich achtest du ja auch darauf, dass du Leute hast, die was zu erzählen haben. Ne? Also wenn ich jetzt an Thorsten Legert zum Beispiel denke, so
Sehr schöne Folge.
da war mir ja klar, auch im Vorhinein, dass die total abgehen wird und auch natürlich polarisiert. Aber du siehst halt echt ganz schön, dass die Gäste, wie sie teilweise auch in der Außendarstellung wahrgenommen werden von manchen Menschen, dann in echt aber wirklich anders sind. Also Thorsten Legert als Beispiel ist einer der liebsten und sympathischsten Menschen gewesen, die ich je in diesem Rahmen kennengelernt habe. Also also bis heute schreibt er mir dann ab und an zu gewissen Sachen, ne? Und ist ein super Typ. Und das, ja, das ist so einmal so als Globalantwort auf deine Frage.
Ja, aber es ist, ich glaube, dass es wirklich halt normal so ist, wie du sagst, was am Anfang hast du ein Fragengerüst und hältst dich halt so fest. Und dann irgendwann merkst du halt, das Gespräch geht halt irgendwo hin und dann du bist ja auch, ne? Auch ich sage immer, das Gespräch soll einfach sich so anfühlen. Oder jetzt mittlerweile. Bei uns am Anfang war es noch so, okay, ich will das rausfinden bei euch, ne? Dann irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich ist es ein schönes Gespräch. Und also Feedback war von außen so, ey, das ist ja voll, als ob man so dabei ist. Und jetzt mittlerweile sage ich immer, Gespräch, wenn jemand, der es noch nicht kennt, sage ich, ist ungefähr so, wie wenn wir uns abends in der Kneipe treffen. Ich sage, was machst du eigentlich?
Ja.
Und so wird das so das Gespräch sein. Die Atmosphäre will ich jetzt rüberbringen. Und das ist auch das, was irgendwie mir gespiegelt wird von Zuhörern. Also, ne?
Ja.
Und deswegen, aber es ist halt, aber interessant, es ist wirklich beeindruckend. Du hast am Anfang so einen ganz klaren Plan, dann irgendwann bist du halt entspannt und denkst, ach komm, ey, lass einfach reden. Kriegen das schon hin. aber sind wir schon, wir sind schon beim Thema, aber auch wenn du ja schon mal, du warst ja schon mal da, du weißt, was am Anfang so ist. Und es, vielleicht kennt dich irgendwer noch nicht und deswegen habe ich am Anfang immer die Frage nach, stell dich mal selbst vor mit drei Hashtags. Und erklär, warum die zu dir passen. Ich kann dir mal noch sagen, was deine Hashtags beim ersten Mal waren. Social Media süchtig, extrem und mutig.
Ja, ist
Was?
spannend. Also das ist immer auch noch der Fall, ne? Also Social Media würde ich schon, also den können wir auf jeden Fall lassen. Da können wir eigentlich noch eine Steigerung machen. Ich bin ja noch süchtiger geworden, weil das, da werden wir mit Sicherheit auch drüber sprechen, weil das bei mir ja im Vergleich zu vor 4 Jahren jetzt noch mal, was die Reichweite angeht, ja noch mal deutlich stark gewachsen ist. Aber wenn ich nochmal was da. Was habe ich gesagt? Social Media süchtig, mutig und was war das Letzte?
Extrem. Aber du kannst es auch vollkommen antun, ne? Das war ja nur
Nee, nee, aber
zum
ich bin am Überlegen. Also für mich ist klar, was jetzt ja absolut in meinem Fokus steht und das hat sich. Also das war früher auch schon so, aber wenn du natürlich 2 Kinder hast, bist du natürlich auch mehr auf die Familie fokussiert. Ne? Also wir können es relativ einfach Fokus Familie nennen, meinetwegen. Hashtag Fokus Familie. Ja, was schlussendlich immer wieder wichtiger wurde durch die Kinder, ne? Wo ich einfach gemerkt habe, okay, businesstechnisch war eigentlich jedes Jahr, und das ist auch nicht überheblich oder so gemeint, aber immer eine Steigerung, so, da bin ich auch demütig und hoffe auch, dass das immer so weitergeht, aber irgendwann war es dann so, dass für mich nicht mehr die Steigerung monetär wichtig war, sondern die Zeit mit der Familie, ne?
Ja,
Und
so.
trotzdem hat es geklappt. Also ist das Spannende. Also wenn man, also ich finde, man denkt ja immer, je mehr man arbeitet, desto mehr Geld verdient man meinetwegen. Aber für mich war das so, je strukturierter ich natürlich arbeite, das war für mich der Punkt. Da habe ich mir halt Hilfe geholt. Je effizienter ich arbeiten kann mit mehr Struktur, mit mehr Prozessen, desto mehr Zeit habe ich. Und spannenderweise habe ich gleichzeitig auch, wir haben ja gesagt, wir reden total offen heute. Ich bin auch sehr offen. Ich meine, wenn mein Podcast Kick und Cola ist, kann ich auch über Kohle sprechen. Trotzdem habe ich Jahr für Jahr mehr Umsätze generiert. So, und obwohl ich mit der Familie mehr Zeit hatte. Und das war für mich eigentlich der spannende Punkt. So, also den Hashtag können wir dazu tun. Also wir haben Social Media Süchtiger, Fokus Familie und als drittes, was hat sich denn, ich würde ja gerne was nehmen, was könnte man jetzt viel sagen, also Podcast hatten wir gerade gesprochen, aber ich würde eher sagen, in welche Szene, also Szene hört sich jetzt immer so böse an, aber ich bin ja total in diese Trainerschiene, Coaching-Schiene nicht gerutscht, aber war schon ein bewusster Schritt. Aber ich habe neben den Versicherungsagenturen das Thema Coaching für mich mit meinem Team total entdeckt, wo ich total Spaß dran habe, halt Kollegen und Kolleginnen zu supporten. Und deswegen kann man das, ja, kannst du euch reinschreiben, Coach, meinetwegen. Auch wenn das Wort ja in der Bubble auch manchmal so ein bisschen fragwürdig ist.
Ja, aber das wirst du ja auch, also du als ja schon lange auch in Social Media aktiv bist, wirst ja auch von diesen ganzen, nenne ich es mal, fadenscheinigen 20-Jährigen mit jede Woche 3 bis 5 Kundenanfragen hier kommen und was weiß ich, Coaches. Das ist halt, davon gibt es halt so viele, ne? Deswegen versauen die das Wort Coach, muss man sagen.
Ja.
Also deswegen hat es wirklich bei uns in der Bar, also bei uns, ich glaube, es hat überall einen schlechten, aber in der Versicherungsbranche hat es wirklich einen extrem schlechten Ruf bekommen. Obwohl
Ja,
es ja was
total.
Gutes ist, ne? Obwohl ja, was du sagst, sich Hilfe holen, Leute unterstützen, strukturiert unterstützen, ne? Leuten sagen, okay, also du wirst nicht von heute auf morgen erfolgreich, aber mach diesen Weg so und so und so.
Ja.
Was ich auch mitmache, ne? Dann funktioniert das auch. Aber halt das Wort Coach, es ist tatsächlich, ja, nicht das Beste, sagen wir es mal so.
Ja, absolut.
Ja, genau, so über das Coaching in eurer Akademie sprechen wir auch noch. Wie gesagt, du bist ja auch Akademiegründer, habe ich es genannt. Da sprechen wir auch drüber, kommen wir noch zu. Aber vorher noch, nach Hashtags kommen immer Emojis noch oder ein Emoji. Welches Emoji passt zu dir und warum?
Ein Emoji.
Kannst auch zwei oder drei, ich glaube, drei hatte ich auch schon da.
Gute Frage. Ich guck mal gerade so, was für Emojis, also ich benutze auch Emojis, so ist nicht, aber wenn man dann einmal dabei ist. Boah, was habe ich letzte Mal gesagt?
Ich kann dir drei Sachen sagen. Das letztes Mal hast du, was du genommen hast, was wir auch offiziell genommen haben, waren zwei. Das war Laufen und Flamme. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass deine Frau, als du sie gefragt hast, was für ein Emoji du nehmen sollst, den Scheißhaufen gesagt hat.
Ja, auch nicht, auch lieb. Das würdest du wahrscheinlich heute noch sagen, aber ich sage jetzt mal heute, in der Heu also. Ich hatte doch gerade einen, warte mal, jetzt muss ich, was habe ich denn hier gerade gesehen, was ich gut fand? Ach, boah, das ist echt eine spannende Frage irgendwie. Man will jetzt ja auch nichts sagen, was zu irre ist, aber eigentlich, weil ich, wie meine Zeit gerade abläuft, kannst du eigentlich ein Smartphone nehmen. Mein halbes Leben findet im Smartphone statt.
Okay, gut. Ich glaube, ich überlege gerade. Das hat, glaube ich, noch keiner. Also, ich habe jetzt ja schon, auch geschaut im Vorlauf. Wir sind halt die 159. Folge, ist das heute?
Echt? Das ist krass.
Und das heißt ja, es haben einfach dann 150, es gab ja so zwei, drei Best-ofs, aber sagen wir 150 erfolgreichen Leute, ich habe schon gesprochen und ich glaube, noch keiner hat das Smartphone genommen. Ich muss zwar nochmal nachschauen.
Echt? Ja, geil.
Aber ich glaube das noch nicht. Also, wir haben schon alles, wie du sagst, ne, nicht so extrem ist. Ich habe auch schon bei extrem, und zwar ganz bewusst, die Aubergine gehabt als Emoji, wo man
Du
sagt:
hattest
Okay,
die.
ich habe die nicht genommen, wurde mir aber schon in dem Podcast genannt.
Gesagt, ja, okay. Ja, auch nicht
Also,
schlecht.
ne, wir haben da alles. Sehr gut, aber Smartphone, wunderbar. Und dann kommen wir noch: Wir ein bisschen Struktur habe ich mir echt erhalten von der ersten Folge bis auf heute
Ja.
zu 159. Und zwar kommen wir nach den Hashtags und dem Emoji, kommen wir noch zu vier Fragen.
Ja.
Und da sagst du einfach entweder oder und warum. Ne?
Ja.
Ich habe übrigens die gleichen Fragen genommen, die ich dir auch in der ersten Folge gestellt habe. Also
Das
letzten
Gute
Folge,
ist,
letzten Folge.
das ist so lange her. Ich freue mich jetzt, was kommt.
beziehungsweise 3/4 davon sind gleich, die letzte nicht. Erste Frage ist Apple oder Windows?
Das ist ja relativ einfach, Apple. Muss ich auch sagen, soll ich
Warum?
auch sagen, warum?
Ja, klar. Warum ist es für dich so einfach? Für mich wäre es vollkommen einfach zu sagen, Windows.
Echt?
Android und Windows. Ich komme mit Apple nicht klar.
Ja, das ist so krass irgendwie bei mir. Bei mir ist das so, ich meine, ich mache alles mit Apple. Egal, ob das Keynote-Präsentationen sind, alle Geräte, Handy, iPad. Also ich verstehe nicht, wie man Samsung haben kann. Marco.
Das verstehe ich auch nicht. Ich habe Pixel. Ich
Ach
habe einen
so, ja
Google
gut.
Pixel.
Nein, aber weißt du, was ich meine? So, das ist so wie Apple oder jetzt Windows meinetwegen oder Samsung oder Co. Das ist für mich wie damals so, weiß nicht, hast du PlayStation gespielt?
Ja.
So wie FIFA oder Pro Evo, die Fußballspieler. So, das ist, ich bin FIFA-Spieler gewesen und also ich bin klar Apple. Ich mag das Handling, ich mag die Optik, ich mag das Unternehmen, so das, um das mal abzukürzen.
Gut, dann das zweite ist Strandurlaub oder Wanderurlaub?
Also 1000% Strand, weil ich habe ja eine, das habe ich schon oft auch bei Instagram gesagt in meinen Stories oder auch bei LinkedIn. Ich habe so eine Devise so für mich implementiert in mein Leben, dass ich immer gesagt habe, dass ich maximalen Stress brauche auf der Arbeit. Und damit meine ich jetzt nicht bösartigen Stress, sondern guten Stress. Und maximale Erholung, und ich habe das in irgendeinem Buch gelesen, frag mich jetzt nicht welches, dass man dadurch dann maximales Wachstum erlangt. Das ist wie wenn du einen Muskel trainierst, ne? Wenn du deinen Bizeps maximal stresst und ihn auch erholst, hast du Wachstum. Also wenn du ihn nur stresst, ist auch schlecht. Und so lebe ich eigentlich das Ganze, dass ich immer nach einer stressigen Phase, also ich sag jetzt mal, ich bin jetzt gerade, also eigentlich hast du mich jetzt hier gerade am Zenit des Stresses, also ich bin komplett fertig, also wirklich, also jetzt nicht, ich habe ja gerade gesagt, dass ich auch ein bisschen angeschlagen bin, aber ich bin wirklich gerade im Ruhrpott, würde man sagen, im Arsch, weil wirklich sehr viel passiert ist in diesen 2 Monaten. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich halt wieder in Urlaub fliege. So, ich weiß jetzt halt genau, nächsten Freitag fliege ich in Urlaub und dann weiß ich maximale Erholung. Dann kann es für mich nur Strandurlaub sein. So, weil ich da einfach liegen, Sonne, so, das ist für mich das Nonplusultra. Da brauche ich auch nicht viel.
Das ist gut. Ich kenne diverse Leute, die einfach auch genauso argumentieren würden, aber für Wanderurlaub. Also ich würde zum Beispiel, keins von beiden finde ich jetzt total toll. Ich finde Urlaub im Großen und Ganzen lang. Also ich finde aber extrem langweilig mittlerweile. Also ich kann das nicht am Strand. Also wenn man sagt, komm, lass mal eine Weile an den Strand gehen, würde ich sagen, ja, was mache ich da? Also weißt du, lesen, ja. Aber das kann ich, das würde ich nicht machen, wenn ich im Sand liege. Also finde ich, da finde ich halt den Rest drumherum nicht so angenehm. Ne? Deswegen wäre
Ja.
für mich.
Ja, ich bin
Aber
jetzt auch
ich.
nicht so einer, der dann da irgendwie. Es gibt ja so Leute, die können sich da wirklich 10 Stunden da komplett in die Sonne prellen. So bin ich jetzt auch nicht. Ich meine, also du hast ja durch die Kinder sowieso schon genug Abwechslung. Und nichtsdestotrotz, also für mich ist halt, ich meine, klar, du kannst auch in einem Wanderurlaub Sonne haben, aber ich brauche dieses, weiß ich nicht, Strand, Sonne, schön Mittagessen. Boah, das ist für mich, da freue ich mich auch drauf. Also.
Sehr gut. Das sind übrigens die beiden, da kann ich mich erinnern, das hast du beim letzten Mal auch schon beides gesagt.
Ja.
Das würde ich aber nicht verwundern, weil da wirst du ja
Hat sich nichts geändert. Nee.
keine Kunde. Das dritte ist, und da weiß ich nicht mehr, was du gesagt hast: Rap oder Rock?
Ja, also es hat sich, also wahrscheinlich habe ich damals Rap gesagt und ich muss sagen, man, also ich höre alles an Musik, ne? Also ich habe irgendwie, ich mag alte Musik, ich mag neue Musik, ich mag, wenn ich jetzt an den Super Bowl denke, auch Bad Bunny und sowas, finde ich alles geil. So, ich muss halt eine gute Stimmung haben, ne? Oder zur Situation passen. Ich mag auch langsame Lieder, das muss halt irgendwie passen, aber jetzt zur Frage zurück, dann bleibe ich trotzdem noch bei Rap.
Und was ist aktuell für dich der Beste? Zählt Bad Bunny ist ja nicht Rap, das ist ja
Ist ja
Latino
so Slow
Reggaeton
Rap,
irgendwie.
so, also, ne, also so Reggaeton, nee, Reggaeton ist das auch nicht, jetzt will ich hier nichts Falsches sagen, bin kein Musiker, aber Wäre für mich der beste, also was ich am liebsten höre so.
Ja, was für dich aktuell, wo du sagst, okay, bester Rapper, wenn du einfach jetzt meinetwegen sage, ey, wir können zum Konzert gehen, Rapper deiner Wahl, wo hast du Bock drauf?
Also witzigerweise bin ich nächste Woche bei Bushido, aber das würde da bin ich mit meinem Bruder und einem Mitarbeiter von mir, hab ich den Jungs geschenkt. Aber ich würde, weil Bushido ist so, damals so habe ich Bushido gehört und diese ganze Rap-Szene, Deutschrap-Szene, aber ja, jetzt würde ich sagen, ja, weiß ja nicht, also es ist ja auch immer die Frage, ob das so zu Rap gilt. Man hat da immer so seine Klassiker, ne? So Drake finde ich gut, dann hast du mal Deutschrap-Leute, die dann auch mal wieder ein gutes Lied machen oder auch, ist ja auch klassisch, ne? Was weiß ich. Ich bin ja auch kein Rap-Fan, aber. Auch manchmal so situationsbedingt. Ich weiß nicht, ob du die Haftbefehl-Doku gesehen hast bei
Ja,
Netflix.
mega gut. Also muss ich
Und
sagen.
daraufhin bist du ja auch, also es ist ja oft so, ne? Also Bad Bunny zum Beispiel, jetzt, ich will jetzt nicht so viel rumsuchen, aber bei Bad Bunny war das jetzt auch durch den Super Bowl. Wobei ich sagen muss, mein Vater, der ja schon älteren Semesters ist, der hat immer schon Bad Bunny gehört. Muss ich mir mal vorstellen. Ja, klar, der ist Bad
Echt?
Bunny-Fan. Ja, klar, wenn du in sein
Echt?
Auto einsteigst, dann geht's ab.
Ich finde es ist für mich nur, also es ist keine. Also obwohl ich mag auch Reggaeton oder sowas in der Art, ne? Aber Bad Bunny, ich habe es vorher mal irgendwie, wurde mir dann erzählt, ich glaube, diesen einen Hit, den war auch da
Ja.
ganz, den kannte ich. Aber das ganze Super Bowl, da ich mir so, überhaupt nicht. Echt, hat mich so null abgeholt.
Ja,
Wäre
war ja bei
kein.
ganz vielen so.
Also das war einfach, und ne, also nicht wegen von der Art, aber ich fand, scheinbar bin ich da echt, ich wollte sagen, zu alt, aber es passt ja nicht, weil dein Vater ja das ja eine alte mag. Das ist nicht, gar nicht für mich.
Ja, aber ich kann es nicht beantworten. Also ich habe jetzt keinen Aktu also ich habe jetzt keiner, wo ich sagen würde, das ist jetzt hier mein absoluter Favorite und da würde ich aufs Konzert rennen oder so.
Aber also Haftbefehl habe ich auch, ich war auch schon klar seit Ewigkeiten auf dem Schirm, also ne, also finden habe. Aber genau durch die Doku, die, wer sie nicht kennt, unfassbar empfehlenswert ist. Die ist echt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so, weiß ich nicht, ungekünstelten Doku ist. Der kennt ja kein Pardon mit sich selbst.
Ja.
So, wo du denkst, so
Ja.
krass, also
Das ist
alle
echt
anderen.
krass.
Und deswegen dachte ich mir so, krass, der ist wirklich hart. Und dachte mir, okay, eigentlich müsste ich mir auch mal echt ein Konzept von dem anschauen. Also das ist deswegen der, ja. Na gut, ja, jetzt kommen wir noch zur letzten Frage. Letztes Mal habe ich dich gefragt, welcher Pott vor allem für dich am besten ist, wo du gesagt hast, bist Bochum-Fan natürlich, ne? War für dich, ich glaube, ich habe gefragt, was besser ist damals, war glaube ich BVB oder Bochum, und das war für dich überhaupt keine Frage. Deswegen setze die Frage einfach mal. Wenn Dortmund gegen Schalke spielt, wem gönnst du den Sieg mehr?
Boah, ich würde jetzt fast sagen, am liebsten würde ich mir wünschen, dass das Spiel abgesagt wird, ne? Aber wenn du mich so fragst, nein, also man darf das nicht falsch verstehen, ne? Also wenn man im Ruhrgebiet lebt, dann liebt man in dem Normalfall auch den Fußball. Und dann hast du, also so sehe ich das, gibt natürlich auch manche extreme Leute, die das anders sehen. Du findest das ja geil, hier im Ruhrpott zu sein mit Bochum, Schalke, Dortmund, Essen, Duisburg. Also hier sind ja nicht nur die Vereine Schalke und Dortmund. Kurze Beantwortung der Frage, Dortmund würde ich dann eher sogar präferieren, weil Schalke, ja, das ist für mich nochmal eine Spur heftiger. Also Dortmund da sehe ich auch, das ist ja ein Unternehmen, ne? Also Borussia Dortmund. So, und klar finde ich das auch geil, Schalke, so, ne, die Stimmung und alles. Aber Dortmund ist dann nochmal, habe ich, wenn ich überhaupt sage, Sympathien dann ein bisschen mehr zu Dortmund. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn jetzt Dortmund zum Beispiel hier gegen, als die ausgeschieden sind aus der Champions League jetzt, dann bin ich ja auch für Dortmund. Wenn Schalke gegen International damals gespielt hat, da habe ich auch Schalke die Daumen gedrückt. Also. Es gibt eine klare Rivalität und wenn Bochum gegen Schalke spielt oder Bochum gegen Dortmund, dann ist auch richtig Alarm. Also da gibt's, also das ist eine ganz witzige Story. Bochum hat gegen Schalke gespielt in der Bundesliga-Zeit noch, als Schalke abgestiegen ist und die haben in Bochum gewonnen. Und es wurde ganz klar gesagt, kein Schalke-Fan soll im Schalke-Trikot kommen. Und natürlich haben die Schalker das komplett missachtet, also im Gästeblock, klar, im Schalker. Aber die saßen dann teilweise, also vor mir saßen einfach 5 Schalker. Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist ja auch okay. Aber ich finde, wenn du in einem Stadion bist, auswärts, wo du nicht, wo du zu Gast bist, dann kannst du nicht bei einer Führung die ganze Zeit aufstehen, dich zu uns drehen, mir noch ins Gesicht klatschen, steht auf, wenn ihr Schalker seid. Und das Geilste war, dass ein Kollege von mir, also wenn Bochum gegen Schalke spielt, sag ich dir wirklich, da sind die Emotionen, die kochen hoch. Und dann haben die Schalkers da echt provoziert und ein Kollege von der Provinzial saß auch 2 Reihen vorher und ein Freund von mir hat sich mit dem dann noch angelegt. So, und dann habe ich so geguckt, ich so, ach du Scheiße, das ist doch mein Kollege von der Provinzial. So, und da hast du mal gesehen, finde ich ja auch geil, es war nie jetzt irgendwie eine Richtung, dass man sagt, grenzwertig, aber es war schon so, benehmt euch hier, wenn ihr ins Ruhrstadion kommt. Und daran sieht man einfach, wenn die man gegeneinander spielt, hast du eine gewisse Rivalität, aber das darf halt niemals ausufern in irgendwelche Gewalttaten und Co., weil das ist so das, wo ich sage, sowas geht nicht. Und deswegen passieren halt auch Sachen oder werden auch Sachen diskutiert, dann politisch im Fußball, was man einschränken soll und was nicht. Also ich finde das immer noch ein Sport, das soll Spaß machen. Und es gibt doch nichts Geileres, jetzt wie bei uns, wenn du Schalke halt da absolut abziehst und dann deinen Kollegen überall schreibst, die Schalker-Fans sind mit dem Ergebnis. So, das ist ja witzig, aber es darf niemals zu wild werden. Also ja, das ist einmal so Ruhrpott-Dilemma.
Ja, aber Dilemma, also euer Dilemma, ne? Ich wohne ja im Osten, wie du ja weißt, ne? Also ich meine, was
Ja.
bei euch im Ruhrpott so viele Vereine, die auch erfolgreich gewisse Klassen spielen, ne? Bis zur RB hast du nicht einen Verein im gesamten Osten gehabt. Wenn du Bundesligaspiel schauen wolltest, also wolltest, ne? Musst du einfach nur nach Dortmund fahren, da hast du erste Bundesliga, ne? Wenn du in Leipzig gewohnt hast, musstest du, ja, nach Berlin, wenn du Glück hattest und die mal irgendwie in der ersten Liga waren, oder nach Frankfurt oder sowas, ne? Also du hast
Ja.
einfach hunderte Kilometer zu fahren.
Ja, krass.
Und das, muss man sagen, das ist echt das Europa, das genaue Gegenteil. Also du fährst in jede Richtung, hast irgendwie ey, ständig und
Kannst überall Fußball gucken, wenn du willst.
NRW ist total. Aber du warst gerade bei Unternehmensmäßig, weil ich habe mich neulich mit jemandem gesprochen und zwecks Geld, also Geldsachen und Fußball, weil nämlich, es wird auch politisch ganz viel besprochen, da hast du recht. Und da war ich nämlich der Meinung, dass ich echt die Polizei einsetze. Das habe ich neulich wieder gesehen. Also, ne, wenn ich hier, ich rede hier mal von vierter Liga, ne, in Leipzig, Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig, ist halt einfach,
Ja.
glaube ich, ist es noch härter als wie Schalke gegen Bochum, weil das
Ja,
wirklich zur
glaube ich.
Gewalt kommt. Und da siehst du nämlich den Auswärtsblock von, ich war im Chemiestadion, also von Lok Leipzig, und daneben noch ein Block, und der ist komplett schwarz, und zwar nicht von irgendwie Hooligans, sondern einfach Polizisten. Und da dachte ich mir
Ja.
so, wenn die Kosten, wir reden von der vierten Liga, und da dachte ich mir, okay, eigentlich müssen Unternehmen, also Unternehmen, müssen Vereine beteiligt werden an den Polizeikosten. Was sagst du? Also als Fan und aber auch Unternehmer, was sagst du dazu?
Dass Fans beteiligt
Nicht
werden
Fans,
sollen?
die Vereine. Die
Na, die
Vereine
Vereine.
beteiligt werden sollen an den Polizeikosten.
Boah. Ja, ist schwierig. Ist schwierig, weil du kannst ja manchmal auch nichts, wenn, sag ich jetzt mal, und das hat ja nichts mal irgendwas mit Derbys oder so zu tun, aber manchmal hast du ja auch, was weiß ich kann mich damals erinnern, ist schon ganz, ganz lange her, da hat Nürnberg in Bochum gespielt und die haben das ganze Stadion auseinandergenommen. So, da kannst du, also kannst ja manchmal nichts für. Also du könntest natürlich sagen, okay, wenn ein Schaden passiert, es gibt ja Geldstrafen. Also wenn du zündest oder sonst irgendwas. Aber jetzt die Vereine zu beteiligen, ist, glaube ich, schwierig, fände ich schwierig. Weil das wird ja dann rein theoretisch auch schon für so kleine Vereine wie VfL auch schon so der Tod bedeuten. Ne, du hast ja sowieso schon massive Kosten.
Ja, aber ich dachte mal so aus gesellschaftlicher Sicht, ich denke mir so, ey, krass, aber immer, ich bin bei vierte Liga. Also wir reden halt nicht von Champions League und so. Und da hast du einfach hunderte Polizisten. Also unsagbar viele. Und dann denkst du, wie viel Kosten das gesellschaftlich ist. Plus die Polizisten sind dann ja da
Ja,
und
klar.
sind nicht dort, wo auch was anderes ist. Ne? Da musst du halt irgendwie das. Und dann gehe ich mal zum Handball in Leipzig, ne? Wo
Ja.
einfach exakt ein Sixpack stand.
Ja.
Wahrscheinlich einfach so, ja, wir müssen jetzt hierher. Also sonst halt nichts. Und das sagt man, das ist ein krasser Unterschied.
Ja, klar.
Ja, aber jetzt sind wir fast bei Kicken und Kohle.
Wollte ich ja sagen.
So war ich. Ich hatte mir aufgeschrieben nach der Frage zu Dortmund oder Schalke. Da ich bin so, okay, weißt du, bei unserem letzten Gespräch habe ich auch mal recherchiert, das weißt du wahrscheinlich aus dem Kopf. Ich wusste es nicht mehr genau. Da war Bochum noch erste Liga. Schalke war da das erste Mal in die zweite Liga. Also nicht das erste Mal, aber nach langen Jahren Erfolg und Vizemeisterschaft und bla, waren sie das erste Mal in die zweite Liga abgestiegen. Und jetzt seid ihr beide in der zweiten Liga. Also, ne, so mal zu schauen, was sich
Ja.
in der Zeit verändert hat. Gönnst du eigentlich? Okay, nee, du gönnst Schalke gar nichts. Ich wollte gerade sagen, gönnst du Schalke eigentlich, dass sie wieder mal aufsteigen in die erste Liga? Aber ich vermute, nein.
Doch, also ich finde, Schalke gehört wie Bochum in die erste Liga. Da gehören andere Vereine nicht hin. Da bin ich auch straight, ne? Wenn man jetzt beispielsweise mal, auch gar nicht böse gemeint, aber Wolfsburg, Hoffenheim, klar,
Leipzig
geldtechnisch.
und Leipzig?
Leipzig, muss man ja sagen, ist ja auch ein Unternehmen. Das finde ich ja auch wieder. Also, ich meine, jeder hat ja seine eigene Meinung. Ich habe überhaupt keine negative Meinung gegen Leipzig, weil ich das geil finde, wie die das aufgebaut haben. So, und ich finde halt nur trotzdem, dass Vereine wie Bochum, Schalke, vieles, was in der zweiten Liga ist, ne, Hannover und so weiter und so fort, dass die schon in die erste Liga gehören. Das heißt, ich gönne Schalke das an sich schon. Du darfst ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch oft Schalker im Podcast.
Ah, stimmt.
So, ne, also also ich bin klar, wenn, also für mich ist das so, wenn die gegeneinander spielen, hatte ich ja auch schon oft, ne, also ich habe ja auch viele, viele Kunden aus dem Bereich, ne, die dann auch gegen Bochum dann mal spielen. So, und dann sage ich auch immer so, alles gut, wenn das Spiel ist, müssen wir das ausschalten, so, ne. Und nein, deswegen, also ich gönne denen das. Also ich finde es ja auch geil. Also das, was da gerade passiert, so auch mit Edin Dzeko und so, das ist ja krass. So, und macht ja Spaß. Für mich war nur wichtig, dass wir gegen Schalke gewonnen haben, und alles andere kann so ruhig aufsteigen, gönne ich ihnen.
Ah, cool. Ja, wie gesagt, mein grober Gesprächsleitfaden, dachte ich mal, finde ich, so komme ich nur auf einen sehr guten Übergang zu dem, weil ich sag mal, hey, in den letzten 4,5 Jahren ist einfach viel passiert. Beim Fußball, wie wir sehen, von erster Liga zur zweiten, aber auch bei dir, ne, das bei euch gesagt, wir haben gerade schon mit dem Podcast, den wir haben nach ein halbes Kicken und Kohle gerade auch ein bisschen gehabt. So. Du hast
Ja.
schon erzählt, wie es dazu gekommen ist, aber das war nicht das Erste, was in den letzten 4, weil Kicken und Kohle gibt es seit 2 Jahren, oder ungefähr?
Ja, würde ich jetzt sagen, knapp
Ne?
2 Jahre.
Und wie es dazu gekommen ist, hast du gerade schon erzählt. Aber lass mal versuchen, uns mal so die letzten 4,5 Jahre so ein bisschen strukturiert. Also, ne, wir haben gesprochen gehabt, die Podcast-Folge hieß auch oder läuft auch, ist immer noch online. Ich glaube, von der Masterarbeit zur Provinzialagentur, weil da hast du ja quasi, was in der Masterarbeit hast du beschrieben, wie die Agentur der Zukunft sein soll und hast die Agentur von deinem Vater mit, ne, du warst mit, ihr wart beide Geschäftsführer, ne,
Sind
damals?
wir immer noch,
Immer noch.
also
Genau, und du bist halt damit eingestiegen und hast sie quasi auch in die Richtung mit entwickelt. Und ich würde es mal von außen gesehen sagen, okay, du hast sie zukunftsfähig gemacht. So,
ja.
ne? Das war so der Stand von vor 4,5 Jahren. Und da warst du auch schon in Social Media aktiv. Jetzt bist du mehr unter deinem Namen aktiv, habe ich gesehen. Oder? Also warum? Ist einfach, dass du merkst, nimm Erfolg, nimm Erfolg, nimm Account, der Revierengel meinetwegen heißt, folgt man nicht so sehr wie einem Account, der Nico heißt, oder was war der Grund?
Nee, das war eine total strategische Entscheidung, und die ist ja auch noch nicht so lange her. Also, ich erkläre mal das ganze Konstrukt vielleicht.
Ja, super.
Also, das Thema Revierengel, das ist im Rahmen unserer Versicherungsagenturen, also Papa und ich, jetzt mittlerweile mein Bruder und Kai Rupalla, also wir haben drei Standorte mit zwei verschiedenen Nummern. Also jede Agentur hat ja immer eine Nummer. Also wir haben eigentlich zwei verschiedene Versicherungsagenturen, aber insgesamt drei Standorte. Und von zwei Agenturen sind mein Papa und ich Agenturleiter, und bei der anderen, die nicht in Bochum ist, sind mein Bruder, Kai Rupalla, mein Papa und ich Agenturleiter. So. Und damals, als die Strukturen noch anders waren, als nur mein Papa und ich in der Agenturleitung waren, haben wir halt gesagt, dass wir neben der Provinzial eine Submarke aufbauen wollen, digital. Das war 2016. Das ist 10 Jahre her. Müsst ihr mal überlegen. Und dann habe ich in einem Brainstorming, in dem ich auch zig Freunde gefragt habe, okay, wie man diese Marke nennen könnte. Und daraus ist dann Revierengel entstanden. So, das heißt, wir sind damals bei Facebook, da war Instagram zwar schon an Bord, aber das war noch nicht so Thema, sind wir als Revierengel, ich sage jetzt mal, in den Fokus getreten, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ein bisschen jünger wirken und so weiter und so fort. Und trotzdem im Rahmen der Provinzial, weil Engel, Schutzengel, klar, dass die sehr starke Marke der Provinzial, das wollten wir damit einbinden und Revier wegen Ruhrgebiet. Also viele Leute, die gar nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, wissen gar nicht, was Revier bedeutet. Also
Echt?
da, ja, haben uns voll viele gefragt, so aus, weiß nicht, teilweise Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Co. Und nichtsdestotrotz ist das ja die Historie der Versicherungsagentur gewesen. Revierengel einfach eine neue Marke, modernere Sachen machen. So, aus diesem Revierengel-Konstrukt ist dann ja nicht nur das Thema Versicherungsagentur geworden, sondern auch alles, was wir im Bereich B2B machen. Also wir bieten ja Workshops an als Redner. Also wenn du jetzt eine Agentur hättest, könntest du uns, sei denn du bist bei einer öffentlich-rechtlichen Versicherungsagentur, könntest du jemanden aus unserem Team buchen als Redner und einen Workshop zur finanziellen Bildung mit uns machen. Also wir sind dann einfach da, sprechen über die Börse, über Immobilien, mit dem Ziel natürlich den Teilnehmern das Thema ETF-Rentenversicherung näher zu bringen. So, und da fängt es eigentlich, oder da war schon eigentlich so der Cut, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass das Thema Revierengel schon gar nicht mehr irgendwie die Versicherungsagentur von uns ist, sondern eher der Bereich B2B. Also der Name Revierengel hat eher eine Bekanntheit, wenn man das mal so sagen darf, in der Versicherungs- und Finanzbubble. So, und jetzt kommt der springende Punkt. Ich habe dann angefangen, das war jetzt aber, ist auch, ich sag mal, letztes Jahr erst entstanden, über den Revierengel-Account, den ich federführend ja auch mache. Also alles, was da passiert, kommt aus meiner Feder. Und ich bin auch der Einzige, der einen Zugang dazu hat. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, dass die Leute mit dem Namen Revierengel, B2C, die B2C-Zielgruppe, ja überhaupt nichts anfangen kann. Also du hast ja, wenn du jetzt beispielsweise an Finanztipp, Finanzfluss, da hörst du ja sofort, okay, da geht es um Finanzen. Bei Revierengel weißt du ja nicht, worum es geht als
Das
Außenstehender.
stimmt.
Und ich wollte halt das Thema Personenmarke weiter nach vorne bringen. Also mein Namen. Weil ich darüber dann wusste, okay, ich mache ja nicht nur Versicherungen. Wir sind ja auch, also ich sage jetzt mal 50-50 jetzt so fast, also oder sogar noch mehr, mache ich ja Immobilienbusiness, also Vermietung. So, und ich wollte halt dieses Wissen im Bereich Immobilien, Kapitalmarkt und alles, was da dran hängt, dann unter meinem Namen laufen lassen, weil ich jetzt kein Synonym wollte wie Finanzen mit Nico oder sowas. Ich wollte das einfach komplett über meinen Namen haben und weil ich B2C halt stärker nochmal werden wollte. Und dieser Schritt war ja in dem Moment ja nicht ganz falsch, weil ich bin ja von, ich sag jetzt mal, damals, das ist nicht lange her, da hatte ich 5000, 6000 Follower. So, und Follower ist jetzt nicht immer so die wichtigste Benchmark, aber natürlich ist es das, wo die Leute drauf gucken. So, und seit dieses Thema mit der Personenmarke, losging, habe ich schlussendlich ja deutlich mehr Reichweite bekommen, ne?
Ah, okay. Das macht auch alles. Es macht vollkommen Sinn. Ich sehe auch eine Personenmarke. Du musst als Person halt präsent sein und macht auch vollkommen Sinn, mit dem Namen das zu verbinden. Hast du absolut recht. Also wäre so ein, ja, ich fand den Namen Revierengel damals schon schön. Ich finde immer noch, ich finde ein sehr schöner. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen, eher, dass Leute aus, also ja, ich aus Leipzig. Mir war Revier, als wenn du vom Revier sprichst, ne? Was ja auch vom Fußball, ne? Das Revierderby ist keine. Klar, seit der Port.
Ja, klar. Aber das Ding ist, Marco, der Revierengel ist ja jetzt nicht tot.
Nee,
So,
ist er
damals
nicht.
war einfach komplett das Thema Revierengel jetzt komplett auf B2B geframed. Das heißt, es gibt ja auch noch Revierengel, die Revierengel-Seite. Also es gibt eine Revierengel-Seite, wo wir hauptsächlich Teilnehmer von Workshops halt die Möglichkeit geben, Videos von den Workshops zu gehen. Also ich sage jetzt mal, wir hatten gestern einen Workshop in Osnabrück. So, das heißt, die gehen dann auf den Kanal und sehen dann so ein paar Testimonials. So, und es gibt einen weiteren Revierengel-Account, der heißt Revierengel Coaching. Weil, und jetzt kommt das nächste, wir machen ja nicht nur die Kundenveranstaltung als Redner, sondern wir haben für die Versicherungs- und Finanzbranche ein Coaching gebaut. Und wie sollte es anders sein, mit dem Namen Agentur 2030, wo wir Agenturen in einem Online-Coaching tagtäglich mit verschiedensten Themen nach vorne bringen. Also ich sage jetzt mal vertrieblich, fachlich, alles was LV angeht, Composite, digitale Sichtbarkeit, Ads zu schalten. Wir haben einen sehr bekannten Professor der Ruhr-Uni Bochum, den Professor Winter für den Bereich Selbstmanagement und Unterbrechungsmanagement. Also wir wollen die Agenturen in diesem Coaching maximal vorbereiten auf die Zukunft, weil eins ist klar, das bräuchte ich nicht sagen, Vermittlerzahlen sinken. Das ist de facto so und das Coaching ist einfach dafür da, sich zukunftsfähig aufzustellen. Und das Geile ist, das Coaching gibt es erst seit circa einem Jahr. Und da ist so eine krasse Community schon draus entstanden. Also wir machen auch zwei Events im Jahr. Ne? Wir haben jetzt im Sauerland eine Schneewanderung gemacht, plus drei, vier Keynotes von Steuerberatern. Wir haben einen eigenen KI-Assistentin, eine eigene KI-Assistentin gebaut. Also sowas wird dann da vorgestellt, plus anschließendes Charity-Poker-Turnier. Also es geht nicht nur immer um Fachliches, sondern auch, wir wollen halt eine geile Community schaffen in der Branche.
Und also, weil jetzt habe ich nämlich letztes Jahr, du hast letztes Jahr ein Riesen-Event habt ihr gehabt. Ich weiß nicht, warst du gerade in der Bochum Jahrhunderthalle? Bin ich mir gerade nicht
Ja.
sogar. Okay. Und das war aber das 2030, Agentur 2030-Event, oder verwechsel ich das?
Da haben wir das Coaching vorgestellt.
Ah,
Also du
okay.
musst dir das so vorstellen, wir haben alle Agenturen, mit denen wir in irgendeiner Art und Weise zusammengearbeitet haben, dahin eingeladen. So, nach Bochum. Und also die jetzt zum Beispiel schon mal einen Workshop bei uns gebucht haben oder eine Tagesveranstaltung, so ein Präsenzseminar gebucht haben bei uns. Und da haben wir das Coaching dann vorgestellt.
Ah, okay, genau, das war nämlich, weil ich habe nämlich dich, ich hab mir ein paar Sachen, ja, im Vorhinein habe ich gemeint, wir müssen über ein paar Sachen reden, gibt mir noch so ein paar Stichpunkte und habe mir jetzt auch mal so ein paar aufgeschrieben gehabt, vielleicht mal, damit wir nichts vergessen, worüber wir sprechen. Und ein
Ja.
grober Plan, ne? Wie gesagt, wir kommen ja auch von Hölzchen auf Stöckchen wieder zurück. Und ich habe mich bei Events mit zwei Sachen aufgeschrieben. Und das eine ist dann, okay, das ist das Coaching oder das 2030-Event. Und das zweite ist dann auch so quasi, was du schon sagtest, die Endkunden-Events, die ja, glaube ich, aus dem Real Life, was ihr als mal Event bei euch hattet.
Ja, wir haben zwei Formate, also Real Life, was die Schulen und Unis nicht beibringen, grundsätzlich für jeden Menschen relevant. Wir haben aber noch ein zweites Format, welches sich She Invests nennt, wo wir einfach ganz stark nochmal das Thema fokussieren wollten, Female Finance. Und da auch schlussendlich, ja, in schöner Zusammenarbeit. Wir haben tolle Rednerinnen und wir machen das auch nie so als reine Frauenveranstaltung. Also wir haben immer einen Redner, eine Rednerin, um auch so ein bisschen, ja, die Interaktion so zu gestalten, dann auch mit spielerisch und auch mit einem bisschen zugedrücktem Auge auch mal so diese Themen Männer, Frauen aufzugreifen. Und da muss ich echt sagen, dieses Format She Invest, das war eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, aus einer Bierlaune entstanden, aber das war eigentlich für mich so die logische Konsequenz, weil ich gesehen habe, dass in den Real-Life-Workshops 90% immer Männer sich anmelden. Und dann habe ich mit Kybra, das ist eine Rednerin bei uns und auch eine Freundin von mir, die hat lange beim Aktionär gearbeitet, also der bekanntesten Börsenzeitschrift wahrscheinlich in Deutschland. Und die habe ich dann Gott sei Dank als Rednerin gewinnen können und dann haben wir das zusammen aufgezogen. Und das war, obwohl das jetzt, also es sollte jetzt nicht so anhören, als ob wir uns da jetzt keine Gedanken zu machen, aber das war nicht. Also es war relativ einfach, das auf die Beine zu stellen, aber das hatte so einen krassen Erfolg. Also bis heute haben wir monatlich 40, 50 Frauen in diesen Formaten sitzen. So, und das ist so übergeschwappt, dass natürlich auch wieder andere Agenturen, was ich ja schön finde, dann diese Formate jetzt auch buchen mittlerweile mit uns. Und also ich kann dir sagen, das letzte Jahr 2025, das war für mich. Also da sind Sachen passiert, die, und das ist wirklich, man darf das nicht jetzt irgendwie, ich bin nicht überheblich oder sowas, aber das war so, jeden Monat war was krass ist, wo ich gesagt habe, ey, wenn nur eine Sache davon passiert, ist schon krass. Also wir hatten allein letztes Jahr das Event Agentur 2030, das war, ne, du hast es ja gesehen, durch meinen Mitgesellschafter Christian Beule, spannenderweise, der ruft mich genau in dem Moment an, witzig, hat einfach, also das ist jemand, der für mich ist der krasseste Typ, was digitale Prozesse, digitales Marketing, aber auch Professionalisierung angeht. Und er hat aus diesem Event einfach was gemacht. Also das sind wirklich die Agenturen, die da hingekommen sind, die wussten gar nicht, wie es um die geschieht, weil die, das war so krass initiiert und das würde ich mir niemals auf meine Fahne schreiben. Das hat alles Christian Beule für uns gemacht, ne? Also mit, was wir da alles hatten, Liveband und so weiter und so fort. Also spannenderweise war eine Woche später die Jahresauftaktveranstaltung von der Provinzial. Und ich sag mal so, und das, alles gut, ich liebe die Provinzial, ne? Das ist für, also mein Papa hatte jetzt ja auch sein 40-jähriges Dienstjubiläum und wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu dem ganzen Konzern. Aber das war, hat schon für Unruhe gesorgt, das kann ich dir sagen.
Sehr geil.
Also die Leute, da siehst du auch mal, wie die Leute sind. Ich habe ja gesagt, ich bin sehr, sehr offen, weil ich auch ein sehr direkter Mensch bin und ich mag es nicht. Was ich hasse, sind Unwahrheiten. Aber die Leute, und du hast ja immer Neider. So, das habe ich mittlerweile gelernt, ne? Durch den
Ja.
Podcast, durch Instagram, ne? Also allein gerade hat schon wieder einer kommentiert oder unter einem Immobilien, Video von mir, scheiß Kapitalistenschwein, O-Ton. Wie kann man Wohnraum für Geld vermieten? Also, ich bin
Genau.
abgehärtet momentan. Aber was ich nicht mag, sind Unwahrheiten schon, vor allem wenn das Leute sind, die einen Bezug zu mir haben, die man, mit denen man auf jeden Fall schon mal Kontakt hatte. Und das hat mir nicht gefallen, dass wir in dieser Veranstaltung mit Sicherheit die Veranstaltung so gestaltet haben, dass die nach außen hin absolut krass und ich will fast sagen irre wirkt. Weil der Christian Beule, der ist auch irre. Du musst dir vorstellen, da waren Plakate von uns, 5 Meter groß,
Ich erinnere
links und
mich. Ja, ich habe es gesehen, ja, weiß ich.
das hat der Beule, der Christian Beule hat mir das gar nicht gesagt, weil er genau wusste, hätte ich das gesehen, hätte ich gesagt, nimm das sofort wieder ab. So, ne, ich bin schon ein Mensch, der auch gerne, klar, wenn man Instagram macht, bräuchte man jetzt nicht lügen und sagen, man steht nicht gerne in der Öffentlichkeit. Natürlich, finde ich geil, stehe ich auch zu. Aber das, hätte der mir das gezeigt, dass da so x mal x Meter große Plakate von meinem Gesicht sind, da habe ich gesagt, oh Gott. So, und das war aber das, was super polarisiert hat und was das Ganze auch überhaupt, also klar, natürlich haben wir in der Versicherungsbereich Provinzial und Co. kennt man uns, aber das war nochmal nach außen hin so eine richtige Signalwirkung, okay, das wird krass. So, und dann konnten teilweise die Leute damit nicht umgehen. Also du hattest Stimmen, die gesagt haben, vollkommen krass, richtig geil, gut gemacht. Du hattest Stimmen, die haben gesagt, musste mir 2 Wochen Gedanken machen, ob ich das scheiße oder gut finde. Mit dem Ergebnis dann bei den Leuten, die mir gesagt haben, war genau richtig, weil ihr macht ein hochpreisiges Coaching und das war einfach komplett Qualität pur. Und dann gab es aber Leute, und das ist das, was mich dann doch ärgert, weil das dann, ich weiß nicht, wer es im Detail war, aber vielleicht hören die auch den Podcast, deswegen muss ich das einfach mal loswerden, die Unwahrheiten gesagt haben. Also es ging dann teilweise so weit, du musst dir das so vorstellen, der Christian Beule hat einen Pitch gehalten über das Thema Ads schalten. Und wie man, also der Titel war 10 Fehler, die du als Versicherungsagentur im Bereich Social Media nicht machen sollst. So, und dann ging es darum, dass er das Thema Ads erklärt hat. Und das er erklärt hat, dann hat er so einen Buzzer gehabt, da stand 1000 Euro drauf. Den hat er einfach so als Element für seinen Vortrag mitgenommen und hat gesagt, okay, ne, ihr müsst euch das so vorstellen, hier, das ist der 1000-Euro-Buzzer. Wenn ihr da draufhaut, gebt ihr 1000 Euro für Ad-Spend aus und macht aber dann ein Vielfaches wieder durch die Leads, die reinkommen. So, und dann war es ein Praxisbeispiel von uns, kann ich auch ehrlich drüber reden, weil das der erste Workshop war. Wir haben 1000 Euro Ads ausgegeben und 30.000 Umsatz damit gemacht. So, und das war natürlich für ganz viele, und das klappt überall, wo wir es machen. Deswegen haben wir da auch, finde ich, heute aktuell so ein Alleinstellungsmerkmal in dem Coaching-Bereich, dass es einfach funktioniert. Und diese Buzzer-Geschichte, das war ja einfach nur ein Element, um halt einen spannenden Vortrag zu halten. Und weißt du, was die daraus gemacht haben, teilweise die Leute? im Buschfunk, und der Buschfunk ist ja immer krass. Die Leute haben dann erzählt, dass man das Co also man konnte das Coaching bei uns nur buchen, wenn man während der Veranstaltung nach vorne gerannt ist und auf den Buzzer gedrückt hat. Überleg dir das mal. Und ich spiele da ja heute mit. So, wir haben ja schon überlegt, ob wir das bei der nächsten Veranstaltung genauso machen. So, weil da habe ich mich echt geärgert, ne? Weil gerade bei uns, wir haben einfach eine so krasse Loyalität zur Provinzial. Überleg mal, 40 Jahre mein Papa, ich selber seit 2010. So, und das hat mich so sehr geärgert und hat mir aber auch gleichzeitig gezeigt, du lebst nicht in einer Welt, wo alles rosa-rot ist, wo dich jeder mag und sonst was. Und das finde ich halt super schade. Deswegen bin ich da auch echt so ein bisschen abgestumpft und rede da auch offen drüber, weil mich das echt gestört hat. Aber mittlerweile kann ich das einordnen so. Und ich bin ganz ehrlich, das habe ich mal in einem anderen Podcast gehört. Gerade auch in der Social-Media-Welt. Du hast immer 30%, die dich lieben, 30%, die dich hassen und 30%, denen es egal ist. Und ich will eigentlich nur mit den Leuten zu tun haben, mit denen ich klarkomme. Also das ist mir super wichtig.
Ist auch, es ist tatsächlich, es ist absurd, auf was Menschen kommen. Ich finde einfach, ich hätte jetzt alles gerechnet, ich hätte irgendwas bei dem Lügen, aber nicht, dass man daraus macht. Man kann nur das Coaching mitmachen, beim Vorläufen auf diesen Buzzer haut. Es ist einfach so, es ist nicht mal, in meiner Welt ist es nicht mal eine gute Lüge. Also weißt du, im Sinne von, es ist total absurd, es ist so eine, hä? Also warum? Also das wäre sogar wirtschaftlich. Würde ich mir denken, also würde ich mir denken, hä, warum sollten Leute das machen müssen? Ich würde den Eintritt zu dem Coaching ja erhöhen. Also
Ja, klar.
auf gar keiner Ebene macht das Sinn für mich. Das ist echt so, aber du hast recht. Mit dem Abstumpfen kann ich voll und ganz verstehen. Also du hast wirklich Leute, die einfach komische Sachen schreiben, irgendwie online. Und
Ja, total.
vielleicht ist es aber auch. Also ich glaube, genau diese Welt, in der du lebst, wenn man in der Welt lebt, wo einen alle mögen, also wenn du gar kein, Hass ist ein böses Wort, aber sagen wir mal, harte Kritik bekommst, vielleicht sogar so absurde Kritik bekommst, ich glaube, dann machst du sogar irgendwas falsch. Also ich glaube, dass du halt einfach, wenn sich niemand an dir reibt, ne, dann musst du quasi weitergehen. Also dann musst du einfach da weiter raus aus deiner Wohlfühlzone, weil irgendwas scheint nicht zu. Also, du hast viel mehr Potenzial, sagen wir es so rum.
Ja, total. Also ich meine, das lernt man ja auch. Und das habe ich auch viel von Terra, also Marco, von meinem Podcast-Partner gelernt, weil der ja natürlich aus der Fußballwelt das auch kennt, ne? Also auch Shitstorm, Kritiken und so weiter. Und ja, wie du so schon sagtest, man geht damit anders um. Also nahezu, also das ist halt schade so irgendwie auf der einen Seite, aber man kann es halt jetzt viel besser einordnen. Also ich bin jetzt auch niemand, der dann die Leute, also selbst wenn ich wüsste immer, wer es ist, also die Leute wissen dann schon durch meine ja, Distanz, dass ich gewisse Dinge weiß von Sachen, die erzählt werden. Und am Ende des Tages, ich möchte immer einfach nur Ruhe haben, Spaß an dem, was ich mache. Und wie du schon sagtest, ist mir auch klar, natürlich ist es so, dass wenn es auch Leute gibt, die Sachen vielleicht nicht so gut finden, ist das vollkommen in Ordnung, dann zeigt es ja auch, dass man einen gewissen Erfolg hat. Aber ich mag halt nicht so, wenn ich zu Leuten eine Verbindung habe, wenn ich dann was höre. Das finde ich halt schade.
Ja.
Ja, lass das Thema abhaken. Machen wir weiter.
Das Thema abgehakt, ja, aber ich wollte noch mal fragen, ja, du hast ja gesagt, dass du bei dem Social Media auf deinem Account machst du komplett selber. Und wir reden ja auch, du hast auch gerade schon die Agentur 2030 gesprochen. Das andere Social Media, habt ihr einen Social Media Manager bei euch im Reviereingang, der quasi das alles macht? Oder wie läuft das denn da bei euch ab? In den Agenturen, also das richtige Agentur, Social Media Zeug.
Ja, also Stand heute haben wir für die Agentur eigentlich gar keinen Instagram-Account mehr, weil ich auch der Meinung bin, dass schlussendlich, wenn, also das ist jetzt nur mein Empfinden, aber ich glaube auch, dass es stimmt, wenn du jetzt deinen Instagram-Kanal Provinzial Stemmermann nennst, glaube ich, dass das nicht so gut konvertiert mit potenziellen Kunden, als wenn du sagst, Nico Stemmermann als Personenmarke, der erstmal hauptsächlich über Mehrwerte und Tipps kommt und dann am Ende des Tages also dann in den Einzelgesprächen sagt, dass der Anbieter die Provinzial ist. Also diese Erfahrung habe ich schon gemacht und deswegen haben wir aktuell für die Agentur überhaupt keinen Account. Aber wir haben halt fürs Coaching Accounts halt und die ich mache die eigentlich, also die drei, ich mache eigentlich alle Accounts. Ich mache den Kicken Kohle Account, ich mache den Nico Stemmermann, ich mache Revierengel und ich mache Revierengel Coaching. Aber Fokus ist eigentlich auf Kicken und Kohle und meinem eigenen.
Und wie kommt dann bei euch, jetzt bei Revierengel, hauptsächlich die Kunden, kommt die über die Veranstaltung oder über deinen
Die
Kanal?
kommen über mich. Also der Hauptkanal also für Neukundengewinnung ist der Nico Stemmermann-Kanal und über die Workshops, die wir online bewerben.
Ah, okay. Weil nämlich, weil Offline-Events, du warst, glaube ich, mit der Erste, bei der ich mitbekommen habe, dass ihr so Offline-Events macht, ne? So quasi voll kontra gegen dem, was, ne, 2000, 2021 haben wir gesprochen, so, wo überall propagiert wurde, okay, du musst jetzt Social Media machen und online und so weiter und offline ist tot. Dann warst du mit deinen Real-Life-Events, wart ihr so die Ersten? Ich sehe es bei ganz vielen anderen, die auch sagen, ja, funktioniert
Ja,
scheinbar besser.
wir machen es ja auch für ganz viele, ne? Also, und ist ja auch klar, dass, ja, wenn Leute sehen, dass ein Format erfolgreich ist, dass sie das auch machen. Das finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Ich finde, wenn man was, also eine Veranstaltung, ein Workshop, das hat keiner von uns erfunden. Das gibt es schon seit zig Jahren. Und ich finde es, ich bin immer so ein Typ. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man Sachen, die gut laufen, wenn man sie auf seine Art und Weise adaptiert. Und deswegen ist das für uns in Ordnung. Aber ja, mit Sicherheit waren wir da direkt schon auch eine der ersten, die sowas gemacht haben. Aber es war immer so, also wenn man jetzt in die Zukunft oder jetzt in die Gegenwart guckt, hat sich das schon entwickelt, dass es auch dann trotzdem wieder alles einen Online-Touch hat, weil wir gewinnen ja die Kunden gewinnen wir halt online. Also wir schalten die Werbung auf die Workshops, dadurch kommen die zum Workshop und sind danach wieder bei uns in der Beratung, meinetwegen im Bereich der Online, der mit einem Online-Termin. Und das funktioniert halt hervorragend, ne? Also wenn man sich auch die Zahlen vorstellt, damit auch die Zuhörer sich das auch mal so einordnen können. Also wir haben letztes Jahr alleine 14 Millionen bewertete Beitragssumme über Online-Geschäft geschrieben im LV-Bereich, ne?
Super. Ich wollte nicht mal darauf hinaus, dass es kopiert wird, weil ich glaube auch, ich finde einfach, wenn du kopiert wirst, da bin ich, ist wahrscheinlich der Chinese in mir. So, Kopie ist
Ja.
die höchste Form, ist halt die höchste Form der Anerkennung, ne? Also wenn jemand dich kopiert, machst du alles richtig.
Ja, und ich sage jetzt mal, ich kopiere ja auch. Also ich finde das aber überhaupt nicht schlimm. Es geht, also ich finde halt blöd, wenn man 1:1 Kopien macht. So, aber wenn man sich irgendwo inspiriert, ist das doch vollkommen legitim. So, und von daher, am Ende des Tages muss der Erfolg ja einem recht geben. Also wenn einer jetzt eine Veranstaltung macht in ähnlicher Form wie wir, und die ist noch erfolgreicher als das, was wir machen, dann sage ich ja, alles klar, geil, hast du viel richtig gemacht. Ne, der Kuchen ist groß genug.
Das stimmt, der wird auch immer größer, weil deswegen, mich hat eigentlich nur eher gefragt, glaubst du, dass das auch mit der Zukunft ist, diese Kombination aus? Also, ne, wir kommen aus einer Zeit, wo jetzt, und das wurde jetzt echt mal sagen, in den letzten 15 Jahren, wurde immer so erklärt, alles läuft online, es wird nur noch online und so weiter. Aber du bist ja quasi mit einem Gegenbeispiel, wo du sagst, so, ja, wir gewinnen die Leute für die Offline-Veranstaltung, die gewinnen wir online, aber dieses Offline ist ja scheinbar doch extrem wichtig schon mit. Also glaubst du, dass das einfach ist gar nicht dieses Online oder Offline, sondern einfach beides zusammen ist der Erfolg, auch für die
Ja,
Zukunft?
total, kommt ja auch aufs Format an, ne? Also wenn wir jetzt als Beispiel darüber sprechen, dass die Teilnehmer, die dann beispielsweise gestern in Osnabrück waren, danach zum Beratungsgespräch kommen, dann ist es wieder so, dass das auch gerne online stattfinden kann. Aber ich glaube einfach, und das habe ich gestern auch spannenderweise wieder gespürt, und da jetzt auch mal über positive Sachen auch mit der Reichweite zu sprechen. Natürlich, geht dir das Herz auf, wenn da zwei junge Burschen zu dir kommen und sagen, ja, Nico, wir sind hier, weil wir deinen Podcast hören und dir bei Instagram folgen. So, und dann nachher noch das irgendwie sehr, also haben die auch was zu gepostet mit sehr lieben Worten. So, und das kriegst du ja auch nur in Präsenz. Also ich finde das schöner, also die Leute finden es ja auch schöner, dann in dem Fall, so surreal sich das jetzt anhört, auch uns da zu sehen. Na, also sie sind ja extra für uns gekommen. Also das ist für mich so immer so surreal, weil ich, also dass jemand extra dafür kommt. So, das hätten wir das vor 4 Jahren, als wir den Podcast hatten, thematisiert, hätte ich gesagt, das wäre meine Traumvorstellung. Wenn das so mal irgendwann kommt, dann wäre das Nonplusultra. Und diese Momente gibt es halt jetzt häufig. Also gerade durch dieses Instagram-Thema. Und du glaubst das halt, also du verstehst das nicht, dass dann Leute da dich ansprechen, ne? Und bla bla. Also ich war letztens irgendwo bei einem Geburtstag, das war in so einer Großraumdiskothek, weil er da gefeiert hat, da war ich auf dem Klo pinkeln, steht einer neben mir und sagt, geiler Content bei Instagram. So, und du kannst das halt nicht so, weißt du, das ist so, mich freut das halt total, weil das ja auch zeigt, dass dieser Arbeitseinsatz, weil das darf man nicht vergessen, das ist ein höllischer Aufwand, Instagram so zu betreiben. Aber das sind dann so die Momente, wo du dich einfach total freust. Und das, was halt immer super schade ist, aber das ist ja menschlich. Mir könnten jetzt 9 Leute schreiben, boah, geiler Content, danke, dass du das machst und so weiter. Und dann gibt es einen, der irgendwie einen Scheiß wieder schreibt. Und ich denke eigentlich nur an den, der dann die Scheiße geschrieben hat. So. Und deswegen, um wieder zurückzukehren zu der Ausgangsfrage, ich sehe es auf jeden Fall so, dass offline immer noch mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger, weil es ist natürlich auch schön, Leute, also mir macht es ja auch mehr Spaß, einen Workshop in Präsenz zu machen, wie gestern, als einen Online-Workshop.
Klar, du kannst mit Menschen interagieren, die sind auch präsent halt. Ne? Also so nicht nur in Präsenz, sondern die sind ja auch einfach du kannst viel mehr, bekommst viel mehr mit, als wie nur das Gesicht, was
Ja.
vielleicht irgendwie so oder so ist. Ja, aber das ist sehr geil, weil ich komme nämlich eigentlich von den Workshops perfekt eigentlich auch zum Thema Finanzbildung, weil du hast, glaube ich, auch, ich glaube, in deinem LinkedIn Selbstbeschreibung ist einfach, ihr euch Finanzbildung groß auf die Fahne geschrieben habt, ja, genau.
Ja.
Das höre ich ja in der Branche jetzt immer mehr. Also ich weiß nicht, ob ich ein bisschen mehr höre, weil ich mehr drauf höre oder ob es einfach
Ja,
tatsächlich ein
klar.
größeres Thema geworden ist. Ist denn auch der Need größer? Also merkst denn du, dass die Leute jetzt wirklich auch sagen, boah, endlich ist da mal jemand, der uns bei Finanzen was erzählt? Oder glaubst du, es hat sich überhaupt nicht viel verändert? Du erreichst jetzt quasi nur die Leute. Also weißt du, was ich meine? Es sind wirklich, merken mehr junge Leute, krass, ich habe keine Ahnung von Finanzen, muss was tun, oder ist es immer der kleine Teil, der gleich ist, der einfach schon vor 20 Jahren sagte, wow, ich muss irgendwie investieren, und die 90%, die anders sagen, ja, Finanzen sind mir egal.
Nee, ich glaube schon, dass das Interesse an diesem Thema Finanzen deutlich größer geworden ist, vor allem seit Corona und dadurch, dass auch so Konstrukte wie Trade Republic oder Scalable das Ganze ja auch absolut smart gestaltet haben, was für uns auch wichtig ist, weswegen ich auch bei LinkedIn stehen habe, wir sorgen für finanzielle Bildung in Deutschland, ist, dass wir, obwohl ich jetzt in beiden Szenen unterwegs bin, aber ich möchte einfach, dass man Versicherungsagenturen nicht immer als absolut schlecht und teuer abstempelt und einfach nur den Finfluencern vertraut, weil auch da ist es so, und da kann ich auch also die Großen direkt adressieren, habe ich überhaupt kein Problem mit, habe ich auch schon öffentlich gemacht, aber wenn ich jetzt beispielsweise an Finanztipp denke mit Saidi, der in einer Tour gegen Versicherungsagenturen und auch Banken schießt, so nach dem Motto, die wollen dich, ich sag jetzt mal, wie es da nicht steht, aber wie sich's anhört, man will einen nur verarschen, es geht nur um Provisionen und er sagt ja, jeder kann ja seine Finanzen selber regeln, man muss sich ja nur die YouTube-Videos angucken und dann läuft's. Das ist ja vollkommener Bullshit, weil am Ende des Tages ist es so, die Leute sind doch dankbar. Und das spüre ich ja an meinem eigenen Leib. Und ich spüre es auch mittlerweile viel, viel mehr durch die Reichweite. Die Leute fragen mich, ey, was soll ich jetzt machen? Den Saidi können die nicht fragen. So, dann kann er noch mal 10 Videos abdrehen. Und ich bin da echt sauer. Und ich spreche da auch, glaube ich, für die ganze Branche. Und will das auch nutzen mit der Reichweite, dass man da auch mal Paroli bietet, weil ich möchte mir das nicht mehr gefallen lassen. Weil die Leute gucken natürlich Finanztipp, Finanzfluss, weil die halt auch, und da siehst du ja auch mal das Social-Media-Dilemma, eine hohe Reichweite sorgt immer für hohes Vertrauen. Und ich möchte einfach sagen, dass wir dafür nach vorne treten, dass auch Versicherungsagenturen einen sehr guten Job machen können. Natürlich gibt es schwarze Schafe, die gibt es aber auch unter Influencern. Und dass man sich hier nicht verstecken muss, sondern einen transparenten, guten Job macht. Und ja, mein Gott, wir verdienen Provisionen. Aber ich sage auch immer den Teilnehmern, weil ich habe überhaupt kein Problem, über Geld zu sprechen, weil jeder verkauft in seinem Leben. So, und jeder will auch Geld dafür haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich heute eine ETF-Rente, eine fondsgebundene Rentenversicherung abschließe und meinetwegen damit 5.000 Euro verdiene, dann könnte man jetzt ja sagen, und das weiß ich, boah, krass, 5.000 Euro. Natürlich ist das viel Geld. Aber überlege ich jetzt mal, dieser Mensch, der jetzt 30 ist und an dem ich 5.000 Euro Provision verdiene, den betreue ich im besten Fall, bis der 67 ist. Ja, und dann rechne das mal runter. 37 Jahre Betreuung, 5.000 Euro, plus all, und das ist ja unser Serviceanspruch, dass ich dem sage, du kannst dir mich jeden Tag melden, du kannst mein Social Media verfolgen, da kriegst du immer Infos. Du kannst zu Veranstaltungen kommen. So, und dann denke ich mir einfach, dafür muss man einfach sich nicht schämen, dass man dafür Geld verdient. Und jetzt wird es ja sehr politisch, aber finde ich auch geil jetzt irgendwie, weil es ist ja auch das andere Thema Honorarberatung. So, Honorarberatung ist für mich halt unsinnig, weil damit machst du doch den Zugang kaputt. Weil nicht jeder Mensch kann sich eine Honorarberatung leisten. Nicht jeder Mensch kann jetzt zu mir gehen, weil wenn ich auf Honorar arbeiten würde, würde ich ja sagen, alles klar, dann habe ich den Satz pro Stunde und den kann sich vielleicht dann nicht jeder leisten. Das ist doch super schade. Und deswegen haben wir damals das Thema Workshops in die Welt gerufen, oder in Deutschland zumindest, zu sagen, ey, jeder soll die Möglichkeit haben, kostenlos an unserem finanziellen Bildungsformat teilzunehmen. Du kannst kostenlos danach eine Beratungsanalyse bekommen. Und wenn du dann sagst, ey, das Team von Nico finde ich geil, den vertraue ich und das, was die mir erzählt haben, kann ich nachvollziehen, dann schließe ich da einen Vertrag ab und weiß aber auch, was ich dann da bezahle. So, und diese Art und Weise, wie wir es machen, funktioniert sehr, sehr gut. Die Leute haben alle ein gutes Verhältnis zu uns. Und deswegen bin ich absolut gegen die Aussagen von Finanztipp. Und ich finde es auch eine sehr, sehr schlechte Art. Wir haben in unserem Wettbewerberkreis auch eine Unternehmung, die ebenfalls so handelt, andere Sachen schlecht zu machen, um selber gut dazustehen. Das ist halt das Schlechteste, was du machen kannst. Und das passiert bei Finanztipp und auch bei einem Wettbewerber. Und das ist halt immer so ein Zeichen dafür, dass man keine Argumente anderweitig hat.
Das stimmt. Und interessant, wenn du von Filmfluencer sprichst, wie gesagt, wir haben ja, ich hatte ja auch bei dir, wir haben ja diese Filmfluencer-Studie gemacht. Und wir mussten für uns ja erstmal so definieren, was eigentlich, weil es gibt, wissenschaftlich gibt es nichts, es gab nichts. Ich kann also schon mal jetzt auch sagen, alle Versicherungsleute, die online aktiv sind, sind Filmfluencer. Du kannst halt gut oder schlecht sein, ne? Und deswegen haben wir gar nicht mehr unterschieden in Filmfluencer und Nicht-Filmfluencer, sondern einfach in seriöse und unseriöse. Und auch da
Ja,
mussten wir
richtig
uns.
so.
Und da mussten wir uns auch ja irgendwie, also du brauchst ja wissenschaftlich immer eine harte Währung. Was kannst du halt nicht diskutieren, was ist einfach objektiv? Und da haben wir einfach entschieden, dass seriöse Filmfluencer sind die, die für ihre Aussagen haften. Und das machen ja genau, das macht vollkommen egal, ob du jetzt Makler bist oder auch schließlich, also du haftest ja für deine Aussagen, ne?
Ja,
Und das
total.
macht nämlich Finanztipp, aber auch Finanzfluss. Die können das noch mit bestem Wissen und Gewissen, können die alles Mögliche erzählen, aber die haften nicht für ihre Aussagen. Also in unserer Definition sind die sogar zu den Unseriösen. Und ich würde auch sagen, die wollen nur Geld. Ja, was macht denn bitte, also wie lebt Finanztipp? Das ist keine NGO, die von irgendjemandem irgendwie bezahlt wird,
Du
ne? Die haben.
musst ja nur mal Finanztipp googeln und dann die ganzen Artikel hingehen zum Thema Affiliate Links und Co. Also ja, also es
Genau.
ist schon, ich will eigentlich nur sagen damit, man muss sich nicht verstecken. Wie du sagst, wenn man einen seriösen Job macht, ist alles top.
Das finde ich, nee, ich finde auch genau der Anspruch zu sagen, also dieses, ich finde genau das fehlt, glaube ich, dieses in der Versicherungsbranche. Das ist immer mein Appell, dieses Ganze, wenn ich immer höre, boah, wir sind so schlecht und es mögen Leute nicht, glaube ich, ist ein fa falscher Ansatz. Also einfach genau dieses, wir sind gut. Punkt. Also, ne, klar gibt es schwarze
Ja.
Schafe, aber tut sich keiner in irgendwelchen anderen Branchen, sagen die, oh Gott, es gibt schlimme Leute, ne? Nimm die Marketingbranche. Niemand sagt
Ja.
so, oh, es gibt unseriöse Marketer, die gibt es weitaus mehr als bei Finanzleuten.
Ja, klar.
Und trotzdem sagt keiner unter Werbung bei Jungfernmatt, ja, tut mir leid, ich bin Werbemensch, ne, sowas.
Ja, klar. Also deswegen, das ist so der Hintergrund des Ganzen.
Genau. Ich habe noch eine Sache, weil du nämlich von 2030 gesprochen hast und sagst, dass wir nur, wie muss denn für euch die Agentur 2030, das ist jedenfalls nur 4 Jahre hin, ne? Also nicht mehr so lang. Wie sollten denn die für euch optimal aufgestellt sein?
Also, wenn ich über die Agentur der Zukunft so nachdenke und deswegen, wir sind ja in den Prozessen, erstmal kann ich sagen, es wird noch so viel Neues geben, dass man das jetzt gar nicht voll abschließend heute sagen kann. Aber natürlich, und darüber haben wir gerade auch gesprochen, brauchst du ein hybrides Modell. Also ich finde immer, dass du diese lokale Sichtbarkeit, die bei vielen Agenturen ja schon gegeben ist, haben musst, aber zusätzlich einfach die digitale Sichtbarkeit. So, also du musst digital auftreten. Die jungen Leute suchen ja heute schon nach Finanzlösungen bei Instagram, TikTok und Co. Das heißt, wäre nicht ganz verkehrt, wenn du dann da auch auftrittst. So, und das aber strategisch, ne? Also nicht Entertainment-Kanal, sondern wirklich so auftrittst, dass du halt Mehrwerte gibst und aber auch ein Angebot schnüren kannst. So, dann geht's weiter. Natürlich mit den Bereichen Fachlichkeit und Vertrieblichkeit. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Agenturen oder auch Mitarbeiter in den Agenturen im Bereich Versicherung eher so Bestandshüter geworden sind. Und ich finde, das ist ein klarer Vertriebsjob. Das heißt, für mich ist auch, und das ist auch ein großer Part im Coaching, der Bereich Vertrieb halt einfach super wichtig. Aber es darf halt nicht so ein ekliger Vertrieb sein, ne? Es muss halt charismatischer Vertrieb sein, der den Kunden zu einer optimalen Lösung führt. Das heißt Verbindlichkeit und Co. Das heißt, der Vertrieb muss stärker werden, gerade auch einfach ja, im Kampf um junge Kunden. Und das, was beispielsweise, das ist jetzt eine harte Aussage von mir, mal gucken, ob da was zu gesagt wird, aber wir haben uns ja seit 3, 4 Jahren schon mal vom Kfz-Geschäft verabschiedet. So, und jetzt, weil, muss ich so vorstellen, wenn das Jahresendgeschäft ist, hatten wir beispielsweise unsere Weihnachtsfeier. Das war jetzt nicht extra, aber. Und dann haben uns viele gefragt, ja, wie bescheuert seid ihr denn? Wie könnt ihr denn im Kfz-Endgeschäft die Feier machen? Ich so, ja, wir haben uns seit 5 Jahren nicht mehr massiv um das Thema gekümmert, weil ich beschäftige mich natürlich klar auch mit Zukunftsprognosen und gerade wenn wir an autonomes Fahren und sowas denken. Und ich hatte damals auch schon öfters Gespräche mit dem CEO von Toyota, war das, Toyota Insurance, so, wo man einfach ganz klar gesagt wird, dass Versicherungen teilweise dann auch über Autohäuser halt vermehrt angeboten werden, wenn, ist ja heute schon so, wenn es in diesen autonomen Bereich geht. Und das ist für mich auch so ein Bereich, dass man weiß, also man muss einfach sich anschauen, welche Sparte zukunftsorientiert ist. Und in meinen Augen ist das der Bereich, natürlich alles rund um auch Personenversicherung. Auch das wird ja immer bleiben. Und da gibt es auch keinen großen KI-Ersatz, würde ich sagen, was das Thema ist, Gebäudeversicherung Co. Aber bei uns ist ja immer der An oder der Prozess gewesen, dass wir nicht Kfz als Einstieg nutzen, sondern Geldanlage. Wir haben immer gesagt, die Leute, die dir Geld anvertrauen, die machen auch das Gebäude und die Haftpflicht und Unfall bei dir. So, das heißt, man muss halt ganz klar ja, spezifisch schauen, okay, in welche Richtung man sich bewegt, auch spartentechnisch, und trotzdem halt das Ganzheitliche abbildet. Und dann noch ein letzter Prozess, weil der ja auch ein großer Part im Coaching ist, ist das ganze Thema Agenturskalierung, Prozessmanagement, Selbstmanagement, Unterbrechungsmanagement, weil natürlich gehört das auch zu. Alles wird schneller, alles wird anstrengender, dass du einen kühlen Kopf bewahrst. Und diese Generation, wie ich sie auch von meinem Papa kenne, ne, Workaholic, ne, krank zur Arbeit gehen. Jetzt bin ich selber krank, aber wir machen ja nur einen Podcast. Aber weißt du, man muss einfach einen klaren Kopf haben bei dem Ganzen, was umherschwirrt. Weil dieses ganze auch Social Media Thema, das ist ja nicht nur was Positives, ja auch brandgefährlich. Ne? Also diese ganzen Dopamingeschichten, Suchtfaktoren und so weiter. Und man muss halt ein gutes Unterbrechungs- und Zeitmanagement haben, um halt die Zukunft überhaupt zu verstehen. Und das allerletzte, Mut zur Veränderung. Also wir haben mit sehr vielen Agenturen natürlich Kontakt, weil wir auch Vertrieb machen fürs Coaching. Und das ist natürlich auch nicht, also Wird sowieso nicht gehen von den Kapazitäten, aber es ist jetzt nicht so mit jedem, mit dem ich spreche, dass er sagt, ja, ich buche euer Coaching. So, ja, also, aber du hast trotzdem in manchen Gesprächen das Gefühl, krass, also, wenn die selber nicht merken, diese Menschen, dass sie sich verändern müssen, so, dann ist das schon problematisch. Und ich rede jetzt nicht über Leute, die schon Ü60 sind, ne? Das sind teilweise auch junge Kollegen, wo ich einfach denke, krass, ich meine, man kann alles selber probieren, man muss nicht immer unser Coaching buchen, ist schon klar. Aber es ist ja einfach diese Haltung zu gewissen Themen. Also wer sagt, Social Media wäre nicht notwendig, der ist für mich verloren.
Also ich kenne zwei, drei, die tatsächlich erfolgreich sind und das auf Social Media ganz verzichten. Aber das ist spannend, weil nämlich genau das habe ich auch schon vor ein paar Jahren, als mir mal erklärt wurde, die alten Leute sind halt, das Problem bei der Digitalisierung sind einfach die alten Vertriebler und so weiter, die wollen sich nicht verändern. Und schon da habe ich mit, dachte mir so, nee, das stimmt nicht. Ich habe auch einfach mit Ende 20-Jährigen schon gesprochen, die einfach auch sagten, ja, nee, das will ich alles so gar nicht mit diesem Social Media. Also es ist also keine Frage des Alters, sondern einfach tatsächlich der Einstellung. Ich habe auch mit 60, Ü60 Leuten, die voll Bock hatten, was zu verändern. Und halt ja, mit Leuten, die ernsthaft unter 30 waren, hatten so, nee, dieses Social Media, das interessiert mich nicht. Und ich so, oh, jetzt muss ich auch noch online. Ich wollte doch eigentlich, also ich wollte doch eigentlich in die
Ja.
Versicherungsbranche, weil ich dachte, das ist einfach so ein ruhiger Job. Also es ist wirklich so, also was du sagst mit den Bestandshütern, kann ich sowas von unterschreiben, die einfach, wo mir wirklich Leute sagten, dass sie halt so dachten, ja, ich gehe jetzt in so eine Agentur und dann habe ich so Kunden und dann betreue ich sie. Aber dieses Vertrieb ist gar nicht das große Thema. Können viele nicht. Also,
Ja.
ne, also außer die kommen aus da kann man, egal was Leute über Strukturvertrieb erzählen wollen. Ja, der hat ganz viele Schattenflächen und so weiter. Aber die können verkaufen. Also die lernen dort verkaufen. Und
Ja.
das können die zumindest, ne? Aber das ist voll interessant, dass du genau das Gleiche spiegelst, so ja. Dass Leute mit dem Alter, das gar nicht das Alter das Entscheidende ist. Hatte ich hier noch, ich will gerade so, nee, ein bisschen glaube ich. Also ich glaube, also nee, wir können auch stundenlang reden, werden wir auch bestimmt tun. aber für heute, unser 4,5-Jahres-Resümee, sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, am Ende, weil ich sehe, dass einfach alles extrem passiert ist. Aber ist es bei dir eigentlich, weil du sagst, ganz viel so strategisch, sind ganz viele Dinge strategisch passiert oder eher, also was ist meinetwegen, du sagst ja, der Ski-Invest ist eher so aus. Können wir auch mal so machen. Es war keine strategische Entscheidung, sondern einfach so also ein, oder auch war der Kicken und Kohle, klingt auch eher so nach so, ey cool, lass uns doch mal was machen zusammen, lass mal einen Podcast machen oder so. Es war keine Sache, oder war.
Ja, doch, ja, also SheInvest ist ja eigentlich nur im Grunde genommen ein Zusatz gewesen zu dem, was wir sonst machen. Das würde ich jetzt sagen, okay, das war natürlich leicht strategisch, klar, weil wir gesagt haben, okay, die Zielgruppe ist super spannend. Kicken und Kohle, da ist schon eine Strategie hinter, weil wir natürlich auch Interesse haben, Fußballprofis und auch bei Unternehmern jetzt weniger, aber gerade bei Fußballprofis auch zu supporten. Also wir haben ja auch Veranstaltungen dann wirklich für Bundesliga-Vereine gemacht. Ist halt ein sehr diskretes Feld, so deswegen würde ich da auch nie irgendwie so Name-Dropping oder sowas machen. Aber natürlich war das unsere Strategie zu sagen, okay, wir möchten Fußballer ansprechen. Und das war ja gestern auch zum Beispiel das Krasse. Da war halt jemand Fußballprofi, der auch beim Workshop war, weil er den Podcast hört. So, wir wollen einfach den jungen Leuten helfen, die Fußballer sind, einfach ihre Finanzen auf Spur zu bringen. Und das war die Strategie. Und natürlich auch, und da bin ich auch hier wieder ganz klar offen, natürlich ist das Fußballer-Klientel ein sehr, sehr lukratives Klientel. Also wer was anderes behauptet und auf Caritas tut, mein Gott, aber ich sehe das so, wenn ich eine geile Arbeit leiste für die Jungs, und also jetzt sagen wir mal speziell für Kicken und Kohle für die Fußballer. Dann sind die doch dankbar, dass ich denen geholfen habe, und dass ich dann damit Geld verdiene, ist doch klar. Und dass ich mich darüber freue, ist auch klar.
Das stimmt. Nee, ich meine, bei Strategie ist für mich eher das Ding so, ich habe diese Zielgruppe und mache das. Bei dir klingt es für mich eher so, ich habe das und das und das passt zur Zielgruppe. Das ist einfach quasi der. Also, ne, du hast gesagt, Marco, nee, nee, Marc Terz, glaube
Ja,
ich. Lass mal,
Terra.
Terra, genau, lass mal den Podcast machen und dann so, ach, das passt so zur Zielgruppe dann. Also, ne, das war nicht der, ich will eine Zielgruppe, ich suche mal den als Podcast-Partner. Und das war, glaube ich, der Unterschied zu normalen Strategien, wo Leute einfach immer sagen, ich will eine Zielgruppe haben und macht dann das und das, bei dir war es eher andersrum. Aber genau, aber sind wir wirklich mal schon am Ende. Wir werden, ich hoffe nicht erst wieder in 4,5 Jahren sprechen. Aber ich habe zum Schluss noch, ne, wir hatten ein bisschen Struktur, gibt es ja auch bei mir im Podcast. Und das hat sich
Ja.
vom ersten Mal zum letzten Mal bis heute nicht geändert. Bis heute nicht verändert. Und zwar die letzten drei Fragen sind ja immer, was der beste Tipp war, den man bekommen hat zu Beginn. Und auch, was man sich selbst erarbeiten musste und nach Büchern. Aber bei dir möchte ich den letzten Tipp, frage ich sonst immer, was war denn der beste Tipp, den man zu Anfang seiner Karriere bekommen hat? Bei dir ist mal die Frage, was war denn der beste Tipp, den du von irgendjemandem in den letzten 4,5 Jahren bekommen hast?
Der beste Tipp war ehrlich gesagt, jetzt wenn ich habe einen und das war mit Abstand der beste Tipp. Und zwar, dass ich ins Online-Geschäft soll. Also es ging darum, wie man skalieren kann. Und wir hatten natürlich mit den Workshops in Präsenz, kannst du auch skalieren, aber schwieriger, weil du halt mehr Menschen brauchst. Aber ein Tipp, und das müsste genau um die Zeit gewesen sein, war komplett ein Online-Business aufzubauen. So, das war der, also das ist jetzt zwar kein bahnbrechender Tipp, weil man jetzt sagen würde, hä, aber das war für mich so die Initialzündung, das zu machen.
Gut, weil ich das, ja.
Und weil das jemand halt gesagt hat, von dem ich sehr, sehr viel halte, der auch schon sehr erfolgreich ist, und es war einfach so, weil ich gefragt habe, okay, wie kann ich Dinge halt nochmal mehr nach vorne bringen auf allen Ebenen? Und dann war es ganz klar zu sagen, okay, fang an mit einem Online-Business und baue eine Lernplattform. So, und das haben wir gemacht und das war die beste Entscheidung der letzten 4 Jahre.
Und die nächste Frage wäre, was würdest denn du jetzt gerne dem Nico von vor 4,5 Jahren sagen? Oder
Boah, machen wir ja schon.
was für ein Tipp? Also du kannst auch sagen, das muss jetzt nicht beruflich sein, das kann auch privat und was weiß ich, ne? Das ist kein.
Mach wieder mehr Sport.
Gut.
Das ist echt auf der Strecke geblieben.
Gut, okay, wegen Kinder vermutlich ist auch weniger Zeit für Sport jetzt aktuell da, ne?
Ja, aber ich habe wieder angefangen. Ich bin wieder im Game.
Sehr gut. Und das Letzte sind jetzt, was für Bücher kannst du empfehlen? Oder was für, es müssen nicht auch Bücher, es kann meinetwegen auch Podcasts sein. Also, was kannst du empfehlen, was man sich lesen, anhören sollte, um sich weiterzubilden?
Also Bücher, ich habe ja immer, also das muss ich ja nochmal sagen, weil das mein Lieblingsbuch ist, Think and Grow Rich von Napoleon Hill, das habe ich letztes Mal wahrscheinlich auch schon gesagt.
Ja.
Ist ein sehr gutes Buch, aber ich lese jetzt halt, ich bin damals so ein bisschen fachlicher immer gewesen, ich lese jetzt eher so auch immer wieder mal so Mindset-Sachen, teilweise. Jetzt ganz irre, so habe ich mir so ein Buch gekauft, ich weiß gar nicht, wie das heißt, für Darmgesundheit, weil ich mich einfach mehr damit gerade beschäftige, wie man halt, ja, auch durch die Kinder natürlich, bei so einem Leben, was mit Sicherheit auch anstrengend ist bei mir, wie man, ja, lange genug für seine Kinder da ist. Also, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Das habe ich jetzt angefangen, das war total.
Ist das von einer Frau geschrieben?
Ja.
Dann habe ich es auch. Ich
Ich
weiß
glaube,
aber,
damit Charme war das
genau,
sogar.
ganz genau. Dann kenne ich
Von
es auch.
Julia Enders.
Kenne ich auch, habe ich auch gelesen. Fand es einfach spannend, weil ich mich gerne, ich lese gerne Sachen, von denen ich gar keine Ahnung. Also wo ich
Ja.
nichts, also wo man ich null Verbindung und dachte mir das, hä? Das ist so ein Thema. Und fand das spannend. Also finde.
Ja, und das ist ja das, was ich auch meine. So, ich habe jetzt. Die Finanzbücher, die ähneln sich ja alle am Ende, ne? Das ist jetzt ja nichts mehr Neues, so richtig. Also klar, man nimmt bei jedem Buch was mit, aber ich wollte einfach wirklich mal was anderes lesen. Und das ist krass. Also das ist wirklich krass. So, es gibt ja Menschen, also es gibt zwei verschiedene Menschen. Also ich hatte damals, also es gibt ja Menschen, die verarbeiten über den Kopf und manche über den Bauch halt, ne? Darm. Und ich bin halt so ein Mensch, der halt nicht über den Kopf, also Stress empfindet. So, ne? Also toi toi toi, weiß man nie, aber bei mir ist das so, und das hat sich damals eigentlich schon herausgestellt, als ich das duale Studium gemacht habe und noch relativ hoch Fußball gespielt habe, da war ich halt im Dauerstress und da hatte ich dann, war ich beim Arzt, Magenspiegelung, Darmspiegelung und so, und dann habe ich irgendwie, hat der Arzt mir gesagt, ja, kommen Sie mal zur Seite, und dann habe ich gesagt, was ist denn jetzt los? Ja, Sie haben Darmpolypen. Ich so, okay, was ist das denn? Er so, und der war nicht so ganz so sensibel, der meinte, ja, das ist Vorstufe von Krebs. Tja, geil. Und in dem Moment habe ich natürlich nicht so reagiert, sondern war vollkommen fertig. Und dann hat er sofort gesagt, das ist nichts Schlimmes. Und dann hat er mir halt gesagt, dass halt viel auch über Stress, also ob ich Stress hätte. Und dass ich das halt, dass ich halt eher ein Typ dann bin, wahrscheinlich, der das über den Magen und Darm verarbeite, als über den Kopf. Und das hat mir dann immer schon sowieso, bin ich mit dem Thema belastet, sage ich jetzt mal. Und deswegen lese ich halt sowas. Und das ist halt geil, weil du, ich meine, du, natürlich trinke ich auch ein Bierchen oder 5 oder 10, je nachdem, wie der VfL spielt. Aber ich weiß halt auch genau, dass man in seinem normalen Alltag halt trotzdem auch ein bisschen mehr auf sich achten muss, so, weil gibt halt genug Stories von Leuten, die dann irgendwie was hatten auf einmal, und deswegen achte ich da jetzt gerade drauf. Ich will jetzt nicht so, also ist wirklich, ich bin, also man wird ja älter, ne? Also sorry, ich bin jetzt 34, also so, da achtet man auf sowas, ne?
Ja, und du hast das Buch vor mir entdeckt, muss ich sagen. Also vom Alter her. Also war, ich war nicht
Ja.
34, wo ich es gelesen habe. Find's aber, kann es auch nur jedem empfehlen. Hast du noch ein Buch oder noch irgendwas, was vielleicht direkt, also.
Es gibt so viele Bücher. Ich habe doch, es gibt ein Buch, das ist, warte mal, das muss ich, das Geile ist immer, gestern hat mich auch in einem Workshop gefragt, von wem das, von irgend, ich habe irgend so ein Zitat irgendwie war mir im Kopf, aber ich wusste nicht mehr von wem. Da hat er mich gefragt, also ich habe ein gutes Buch, so richtig, aber dann so versicherungsspezifisch oder vertriebsspezifisch von Maurice Borg. Einmal, du kannst nicht verkaufen, du kannst nicht nicht verkaufen. Das finde ich ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, weil das sehr praxisnah ist.
Das habe ich auch noch nie gehört, muss ich sagen.
Nee, der Typ ist ganz gut. Der hat so ein Format irgendwie, die wichtigste Stunde ist auch, hat so ein Community aufgebaut. Und ich finde halt Bücher gut, die einfach zu verstehen sind und die der Realität auch entsprechen. Und das ist bei dem Buch auf jeden Fall der Fall.
Es klingt halt auf jeden Fall ganz klar nach, auch nach dem Satz, nicht gekauft hat er schon. Ich glaube, von weiß gar nicht, wer heißt.
Ja.
Aber sowas einfach ist genau, du kannst dich nicht verkaufen. Du kannst halt doch gut oder schlecht sein, aber du kannst
Ja.
nicht nicht verkaufen. Deswegen
Ja.
klingt für mich sehr interessant, muss ich mir auch mal durchlesen. Catch mich zumindest sofort. Ja, wie gesagt, Nico, es war wieder ein Fest. Hat mir wieder
Vielen
gefallen.
Dank.
Voll spannend. Ja, und dann, wir werden nicht wieder 4,5 Jahre warten, vermute ich mal. Für den Podcast treffen
Absolut.
werden wir, sprechen werden wir sowieso vorher schon mal, aber dann ohne Aufzeichnung.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja. Ich freue mich auf die nächsten Kontaktaufnahmen und freue mich auch auf das Feedback und danke, dass ich hier sein durfte.
Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen nicht nur ebenso viel Spaß gemacht wie Nico und mir, sondern Sie haben auch das ein oder andere mitgenommen. An der Stelle noch einmal der Hinweis: Ich würde mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und das war zum zweiten Mal eine Königsmacher-Folge mit Nico Stemmermann. Die erste ist, wie schon erwähnt, 4,5 Jahre her und Sie finden sie auch hier auf diesem Kanal und ich kann sie ihm nur empfehlen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Petersohn und das war eine Podcast-Produktion von Ass im Ärmel, Ihrem Ass im Ärmel bei Presse, Medien und PR-Arbeit für Finanzdienstleister. Denn mit Social Media erreichen Sie bestenfalls einen Teil Ihrer Zielgruppe mit Ass im Ärmel, Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiederhören!